So. Ja. Seid nochmal herzlich willkommen hier zum Gottesdienst. Ich freue mich, in so eine volle Runde zu gucken. Auch euch am Stream begrüße ich auch nochmal ganz ausdrücklich herzlich. Schön, dass ihr auch dabei seid. So sind wir, auch wenn an verschiedenen Orten, doch geistlich miteinander verbunden. Ja, ich hoffe, dass du schon etwas gespürt hast davon, dass Gott da ist. Etwas gespürt hat, dass er dir Halt gibt, der vielleicht auch Trost gibt. Und das ist etwas, was zutiefst im Herzen Gottes ist, dass er ein Menschenfreund ist. Eine Bezeichnung Jesu Christi ist, er ist die erschienene Menschenliebe Gottes. Finde ich eine ganz wunderbare Beschreibung, Betitelung seiner, die erschienene Menschenliebe Gottes. Und Gott ist dir zugewandt. Gott möchte, dass es dir gut geht. Eine Sache, die er dazu verwendet, ist die Bibel. Die Bibel ist eine unerlässliche Größe, wenn man mit Gott leben möchte und auch stabil über die Jahre mit ihm kommen möchte. Man braucht die Bibel. Man braucht die Bibel. Gottes Wort ist so wichtig. Gleichzeitig ist es nicht das allereinfachste Buch, möchte ich auch ganz fairerweise sagen. Und auch ich habe meine Geschichte, wie ich Zugang zur Bibel gefunden habe, zu ihrer Zuverlässigkeit dazu, dass sie mir eine richtige Stütze werden konnte. Und es ist dann toll, wenn ich das erlebe, dass Gottes Wort mich anspricht, mich richtig berührt. Also gerade in dieser Zeit ist für mich auch manchmal, was gibt mir Halt, was stärkt mich, was gibt mir Trost. Und immer wieder ist es dann gerade auch die Heilige Schrift, die das tut. Ich habe mich am vergangenen Montag, danke Astrid für deinen Ermutigungsdienst in unserer WhatsApp-Gruppe der Gemeinde. Wer nicht weiß, was das ist oder noch nicht drin ist, sei herzlich willkommen, dieser Gruppe beizutreten. Jemand sagte die letzten Tage mal zu mir, ich glaube, für mich ist das nicht so was für mich, das ist zu groß, die Gruppe. Und dann meinte ich so, du, da chatten jetzt nicht 100 Leute miteinander, das wäre wirklich ein bisschen kompliziert. Nein, es gibt nur ein paar Leute, die Schreibrechte haben, es ist was zum Lesen, wo verschiedene Impulse kommen. Und eine Sache sind eben die Ermutigungen, ist Ermutigung. Und am Montag gab es einen ganz herrlichen Vers aus Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gut gemacht, Astrid. Nein, du hast ja nur das Gute weitergegeben, aber hast auch gut gemacht, dass du das gepostet hast. Sehr schön. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Hast du das schon mal erlebt, gespürt? Gott ist da. Du hast dann echt Probleme und du hast einen Druck, der so auf dich drauf ist und so, aber Gott ist da und er ist für dich. Wie schön, wenn die Worte Gottes in unserem Herzen wirklich ankommen können. Und genauso spricht auch das Wort Gottes über sich selber, dass es diese Kraft hat. Ich lese mal beispielsweise einen Vers aus Hebräer 4, Vers 12 vor. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist nicht einfach Information, einfach nett, ermutigen und so, sondern es hat eine massive Kraft, ins Herz zu kommen und die Dinge dort zu verändern. Gut, wenn es denn so ist. Gut, wenn es denn so ist. Aber nur, weil ich mich vielleicht für Jesus entschieden habe, ist das noch lange nicht so. Und das habe ich in meiner eigenen Geschichte erlebt. Boah, die Bibel, die ist ja so alt. An manchen Stellen auch wirklich schwer zu verstehen. Klammer auf, ich als Pastor habe auch nicht alles verstanden bisher, Klammer zu. Manche Sachen scheinen sich gar zu widersprechen. Wow, und es ist gar nicht so einfach, dass das wirklich diese Lebensstütze, dieser Kanal, den Gott so massiv gebrauchen kann, in meinem Leben wird. Aber dafür ein Stück zu unterstützen, dazu soll diese Predigt dienen. Ich möchte dir helfen, dass du ein Stück weit mehr Zugang zur Bibel bekommen kannst. Wie ist sie zu verstehen? Wie kann ich damit umgehen? Und auch mit manchen berechtigten Fragestellungen vielleicht umgehen und dass ich ein tieferes Vertrauen zu Gottes Wort finde. Denn es ist so, was ich gerade aus Hebräer 4, Vers 12 gesagt habe, Wort Gottes ist kräftig und wie ein zweischneidiges Schwert und so weiter, dass das im Leben eines Menschen kommt, hat auch damit zu tun, dass der Mensch sich öffnet. Gott ist einfach sanftmütig und ein Gott des Friedens. Das Wort Gottes könnte dich nämlich dann auch massiv verletzen, zerstören. Du kennst das, wie das bei uns Menschen läuft. Manchmal reden wir miteinander und wir tun uns durch Worte unendlich weh. Ja? Und wie wäre das erst, wenn Gott nicht aufpassen würde mit seinem Wort? Aber so ist es eben nicht. Und deswegen ist unser Vertrauen so entscheidend, weil er eben nicht mit dem Hammer kommt. Er kommt nicht mit Gewalt zu dir. Er ist ein freundlicher, ein sanftmütiger Gott. Gerade deswegen lädt er berechtigt so zu Vertrauen ein. Und je weiter dieses Vertrauen ausgereift ist, umso stärker kann auch das Wort Gottes in dein Herz dringen und dich stärken. Und das muss es auch. Wozu ist das Wort Gottes eigentlich gedacht? Und ich versuche mal so einen kleinen Bogen aufzuspannen. Es heißt im Römer 12, Vers 2 heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Wort Gottes will dein Denken verändern. Und das ist notwendig, weil Gott ist einfach anders, als wie vieles auf dieser Erde läuft, Und wir brauchen das Wort, sonst können wir ihn gar nicht verstehen. Wir können Gut und Böse nicht unterscheiden. Wir brauchen diese Schule durch sein Wort. Ich weiß noch, wie ich mich damals im Mai 97 bekehrt habe, dann anfing intensiv die Bibel zu lesen und gemerkt habe, ich musste mein ganzes Weltbild updaten. Einfach, was steht denn da eigentlich in der Bibel? Ich musste meine ganze Ethik, meine Moral wirklich updaten. Was sagt denn der Herr dazu? Und so möchte er das auch tun. Das ist notwendig. Und er möchte dir diesen Felsen geben. Gott möchte, dass du wirklich Sicherheit bekommst. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, sagt er am Ende der Bergpredigt, ne? Das ist wie jemand, der sein Haus auf den Felsen baut. Und da steht ein Haus sicher, da steht ein Lebenshaus sicher. Seine Worte haben die Qualität, ein wirklich sicheres Lebenshaus zu bauen. Und dann gibt es diese vielen, vielen wunderbaren Zwecke, die dieses Wort hat. Dir Rat zu geben, dir Trost zu geben, dir Korrektur zu geben, bevor du gegen die Wand fährst. Dir Erklärung zu geben, das Leben zu verstehen. Oder einfach vielleicht so ein grundsätzliches Ding wie Vergebung dir überhaupt nahe zu bringen. Alle Menschen haben irgendwie mitgekriegt, Vergebung ist nicht ganz unwichtig. Wenn du die Bibel liest, merkst du, boah, das ist ein absolutes Kernthema für Menschsein. Und ohne Vergebung kann es kein glücklich sein, kann es keine Liebe geben. Und wenn man nochmal ganz genau liest, ups, kann es gar keine Rettung geben. Aber nicht eine Meinung darüber zu haben, sondern Gottes Schule darüber zu haben, Gottes Botschaft über diese Dinge zu haben. Und so gibt es so viele Dinge, die uns das Wort Gottes bringt. Auch dich zu einem ehrbaren Verhalten hinzufördern. Was ist überhaupt ehrbar? Was ist überhaupt gut? Wenn du über den Erdball gehst, gibt es da in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Kontinenten, verschiedenen Religionen unheimlich viele Meinungen. Was sei denn gut? Aber er kann wirklich vermitteln, was ist denn wirklich gut? Was ist denn wirklich ehrbar? Und ich bin so froh, dass ich in seine Schule gekommen bin. Aber es ist nicht so einfach. Kann die Bibel das wirklich sein? Ein erster Punkt. Die Bibel ist ja von Menschen geschrieben. Ist wirklich so. Ist wirklich. Wie kann man damit umgehen? Wir sind fehlbare Menschen und die, die vor uns gelebt haben, die die Bibel geschrieben haben, waren auch fehlbare Menschen. Wie kann das zustande kommen, dass eine wirklich so ein besonderes Buch zustande kommt? Wie kann das sein? Erstmal, es war nicht einfach ein Mensch, der irgendwie einen inspirierten Moment hatte und dann hat er mal richtig losgeschrieben. So ist es im Islam ein Stück weit, ne? Da hat er zwar auch nicht wirklich geschrieben, weil der Koran direkt aus dem Himmel gefallen ist, ja? So, aber es ist sozusagen über eine Person und dann ist es eben da. Und das ist im Christentum anders. Es sind 66 Bücher, aus denen die Bibel besteht und ein paar Autoren haben mehrere Bücher geschrieben. Paulus ist so ein Kandidat oder auch Mose, aber es sind mehrere Autoren, die es geschrieben haben. Und es ist über viele Jahrhunderte entstanden, ein sehr, sehr breiter Zeitraum. Tja, also ist es nicht alles an eine Person gekommen. Nun ist natürlich so, wenn du und ich was aufschreiben, gibt es natürlich Gutes und Besseres und es gibt Falsches. Wie ist das denn mit diesen Leuten? Ist denn automatisch alles, was ein Mose aufgeschrieben hat, richtig? Was ein David in dem Psalm geschrieben hat, richtig? Woher kann man diese Auswahl treffen? Und dazu ist eine Beobachtung wirklich wichtig oder ganz günstig. Denn bei Jesus, ich gehe mal zu Jesus hin, wissen wir eigentlich alles, was Jesus gesagt hat? Kennen wir alle seine Taten? Kennen wir alle seine Worte? Nein, natürlich nicht. In diesen 3 Jahren öffentlichen Wirkens hat er erheblich mehr gesagt und getan. Das steht in der Bibel direkt so drin. Ich lese dir mal Johannes 21, die Verse 24 bis 25. Das sind die letzten zwei Kapitel des Johannes-Evangeliums. Da heißt es: Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Also auch die Worte, die von Jesus aufgeschrieben sind, das sind nicht alle, sondern es ist seine Auswahl. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Schriften, die in die Bibel gekommen sind, sind eine Auswahl. Es ist also gar nicht nötig, dass ein Paulus alles perfekt geschrieben, ein Mose alles perfekt, ein David alles perfekt geschrieben hat. Das ist überhaupt nicht nötig. Sondern nötig ist, dass sie grundsätzlich eine Offenheit hatten und dass wir glauben können, dass ein Gott nicht nur wunderbare Blumen schafft. Herzlichen Dank an die Inge, dass du uns immer wieder hier so eine Deko machst. Und wir haben es heute schon gehört, wir staunen über Gottes Schöpfung, sondern einfach das Thema Schöpfung oder Gottes Gestalten, Gottes Werke auszuweiten, dass er ein Schöpfer der Bibel ist. Dass er sich anschaut, wen berufe ich, wen gebrauche ich, diese Bibel zu schreiben. Wo wirke ich eine Auswahl dessen, was David geschrieben hat, damit es dann in diese Bibel kommt? Können wir uns das vorstellen? Ich höre das nämlich oft so, die Bibel ist von Menschen geschrieben, sie ist Gottes Wort, sie enthält Gottes Wort und man ist unheimlich viel auf dieser Menschebene. Aber ist es vielleicht viel angebrachter, sich bewusst zu machen, die Bibel ist so wichtig, könnte der Herr vielleicht noch viel zentraler seine Finger im Spiel gehabt haben? Und ich sage, natürlich, die Bibel hat den Zweck, über Leben und Tod mit Menschen zu reden. Die Bibel hat den Zweck, Gottes Kindern ein wirklich starkes Ding in die Hand zu geben, um dieses Leben, was nicht immer einfach ist, zu bewältigen. Diese Bibel hat den Zweck, bei so vielen Botschaften, die zu einem Menschen kommen, ihm eine klare Richtschnur zu geben. Sollte der Herr das ein paar Menschen einfach mal so überlassen haben, das ist dann irgendwie so gewachsen in der Geschichte? Oder ist er treu? Ist er fürsorglich und kümmert sich, dass etwas wirklich Gutes in die Hand kommt? Ich glaube Letzteres. Also die Bibel ist eine Sammlung von einer Auswahl, glaube ich, die Gott getroffen hat. Das ist jetzt ein Angebot. Das ist jetzt nicht das Gleiche, als wenn ich dir etwas erzähle über das Gesetz der Schwerkraft. Ja, wenn ich jetzt mein Portemonnaie habe und das loslasse, fällt es runter, hat jeder mit gerechnet, ist einfach beweisbar. Ne? Was ich gerade über die Bibel gesagt habe, ist nicht praktisch das Gleiche wie ein Naturgesetz, aber es ist mein Zeugnis, was ich dir anbiete, wie du die Bibel sehen kannst, wo du dich entscheiden kannst, traue ich der Bibel mehr und glaube, dass Gott diese Art, in dieser Art und Weise geschaffen hat, um dir und mir und den Menschen eine Möglichkeit, eine Unterstützung für Glauben zu geben. Wie ist das mit so vielen anderen Angeboten, die es doch gibt? Es gibt die Bibel, aber es gibt doch einen Koran, es gibt die Veden, das ist aus dem Hinduismus-Schriften, es gibt den Konfuzianismus und Buddhismus und hast du nicht gesehen. Es gibt doch so viele Angebote. Reicht die Bibel eigentlich? Ich möchte dir sagen, ja, ich glaube, die Bibel reicht. Ich glaube, dass Gott nichts vorenthalten hat, was wir wirklich brauchen. Dass er ausgewählt hat, was wir brauchen, um mit ihm zu leben. Es heißt in Kolosser 2, Vers 3 heißt es, dass in Jesus Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und darum geht es ja bei anderen Religionen und Philosophien auch. Was ist Weisheit? Wie lebt man? Wie kann man das machen? Und hier sagt die Bibel klar, es gibt keine Weisheit, keine Erkenntnis, die sich außerhalb von Jesus Christus bewegt. Deswegen ist nicht automatisch zu 100% alles nutzlos, was irgendwo anders geschrieben ist. Aber ich suche ja nicht Segmente und hier habe ich nochmal ein Fragment und da nochmal ein Mosaikstein, sondern wenn mir die Fülle, das Original angeboten wird mit der Bibel und mit dem Zentrum Jesus Christus, das doch zu nehmen. Deswegen möchte ich dir Mut zusprechen, hab Vertrauen, Zuversicht, dass in der Bibel alles das ist, was du brauchst, um glauben zu können und zu wissen, wer Gott ist. Und dass wir nicht in anderen Religionen forschen müssen, dass Gott genug gegeben hat mit der Bibel. Es wäre auch die Gefahr, dass man das Zeugnis der Schrift ist hier auch ist ja auch sehr deutlich, weil die Frage ist, gibt es vielleicht auch andere Götter? Die Bibel sagt nein. Die Bibel sagt deutlich, es gibt nur einen Gott, nur einen Gott. In Jesaja 43 lese ich mal die Verse 10 und 11. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir ist kein Retter. Außer mir ist kein Retter. Das heißt ganz konkret angewendet, dass man, wenn man eine andere Religion hat, es gibt in einer anderen Religion keinen Retter. Das ist sehr herausfordernd, aber einfach der Bibel hier mal zuzuhören. Es gibt keinen anderen Gott und es gibt keinen anderen Retter, ist die klare Aussage der Schrift. Und in Apostelgeschichte 4 wird es wiederholt. In keinem anderen Namen ist das Heil als im Namen Jesu Christi. Das zieht manche schwierige Fragen nach sich. Wie ist das mit jemandem, der das Evangelium nicht gehört hat? Wie ist das jemand, der meinetwegen als Moslem geboren wird und so weiter? Und wie ist das? Das sind Fragen an die Gerechtigkeit Gottes. Aber einfach die Schrift zu hören, was sie sagt, und ich empfehle, gelten zu lassen, es gibt keinen Retter als diesen einen. Wie kann man sich das merken? Ich habe jetzt eine ganze Menge Aspekte genannt. Wie kann man sich das gut merken und relativ kurz festhalten? Es ist in dem relativ einfachen Titel, den wir für die Bibel auch verwenden, die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift. Was bedeutet es, wenn etwas heilig ist? Heilig bedeutet, dass etwas gerade nicht fehlerhaft ist. Heiliges ist nicht fehlerhaft, sonst wäre es ja nicht heilig. Vor dem Heiligen, zu dem Heiligen gehört auch ein gewisser Respekt. Etwas Heiliges ist eben nicht gewöhnlich. Das Heilige verdient eine gewisse Achtung, einen gewissen Respekt, etwas Höheres. Und das Heilige ist auch nicht einfach so verfügbar. Das kaufe ich mir nicht mal eben mal, das nehme ich mir nicht mehr eben mal. Das Heilige ist etwas Besonderes, was ich eigentlich geschenkt bekommen muss. Und genauso ist es eben mit dem Wort Gottes. Es ist nicht einfach eine Sammlung von Inhalten, Geschichten und so weiter. Es ist etwas Heiliges, das ist ein guter Begriff, Heilige Schrift. Und ich brauche gewisse Dinge mehr als nur mein Verstand, um das aufzunehmen. Dem Heiligen nähre ich mit Respekt und das Gebet ist eine gute Ausdrucksform, das zu tun. Sich der Bibel in einer betenden Haltung zu nähern, denn was ich eigentlich suche, ist mehr als Dinge zu verstehen oder Dinge zu lernen. Ich suche Offenbarung. Und da kommt es zu dem, was die Bibel eigentlich ist. Sie ist nicht einfach ein Geschichtsbuch, obwohl sie Geschichten erzählt. Sie ist nicht einfach ein Lehrbuch, obwohl sie das natürlich ist. Sie ist auch nicht einfach ein Trostbuch, obwohl sie das ist. Sie ist ein... Entschuldigung. Sie ist ein Buch. Sie ist ein Buch, das dir helfen möchte, zu glauben. Sie ist ein Buch, das helfen möchte, dir zu glauben an einen übernatürlichen Gott, wo es um lebenswichtige Dinge geht. Die Heilige Schrift. Und das, was du wirklich an Offenbarung empfängst, wo du wirklich glauben kannst, ist Gnade. Wie belehrt uns, dass Glaube Gnade ist, Glaube geschenkt wird. Das heißt, der sich wissenschaftlich hinsetzt und denkt, auf diesem Wege sich die Schrift zu erschließen, hat einen methodischen Grundfehler gemacht. Wenn ich die Schrift mir wirklich erschließen will und verstehen will, muss mir klar sein, womit ich es zu tun habe. Ich habe es mit einer heiligen Schrift zu tun, wo es einen lebendigen Gott dahinter gibt, wo ich ein Wirken seinerseits in der Regel durch den Heiligen Geist, ja nicht in der Regel, doch durch den Heiligen Geist, seinen Heiligen Geist brauche, damit diese Dinge mir wirklich richtig Glaubensinhalte wären. Wer sich darauf einlässt, hat die Chance, bei der Bibel wirklich anzukommen. Wer sie jetzt etwas sieht, das in unserem westlich geprägten Denken 1 plus 1 plus 5 ist 7, rechts und links, schwarz-weiß, wird mit der Bibel nur begrenzt glücklich werden, weil sie eine andere Art von Literatur ist und weil sie auch aus einer anderen Welt stammt. Manche Dinge, die sich mit der Bibel nicht so leicht gestalten, lassen sich schon dadurch auflösen, dass ich mal in dieses orientalische Denken reingehe. Ja? So. Ganz kleines Mini-Beispiel habe ich vorhin gebracht, als ich über den Namen Gottes gesprochen habe, wo Jahwe Ich Bin heißt. In unserer westlichen Denke heißt, oder Ich Bin Da, einfach Ich Bin Da als Information. In der orientalischen Denke ist so eine Aussage ohne Beziehungsdenken nicht denkbar, sondern es ist, ich bin da für dich, in Verbindung zu stehen. Das orientalische Denken ist ein ganzes Stück anders als unseres. Ich sage euch, das kann man richtig schön durchbuchstabieren, wenn man Griechisch lernt und Hebräisch, wie ich das auch mal tun musste, und dann guckst du diese beiden Sprachen an. Es ist der Hammer. Das Griechische ist eine Art Deutsch in Grün, so ungefähr von der Grammatik, und das Hebräische, das musst du echt lieben lernen. Und wenn du es lieben lernst, ist es auch richtig toll, ist richtig super. Aber es ist enorm, wie unterschiedlich Sprache und das Denken und dabei, wie sich das darstellen kann. Also ein Begriff, die Bibel vielleicht ganz neu als die Heilige Schrift zu sehen und zu überlegen, was sagt mir das? Und ich möchte dir eine andere Empfehlung geben. Wenn du mit der Bibel wirklich weiter in Freundschaft kommen möchtest, die Bibel wie eine Person zu sehen. Und ich möchte das mal wie ein Bild, wie eine Metapher verstanden wissen. Weil ich könnte die Bibel einfach in sein Buch sehen, so, das nehme ich jetzt, das will ich jetzt verstehen. Das würdest du mit einer Person nie tun. Wie kommst du in ein Kennen, in ein Vertrauen mit einer Person? Einer Person hörst du eine Zeit lang zu, um sie kennenzulernen. Es ist eine gewisse Achtung auch notwendig. Wenn man einfach nur eine Missachtung hat, kann man auch wie eine Person kennen, denn du siehst sie nicht wirklich. Eigentlich geht es weiter. Wenn jemand eine andere Person richtig kennt, gibt es in der Regel eine gewisse Basis von einer freundschaftlichen Liebe, weil wenn ich eine Person liebe, fange ich an, mit dem Herzen zu sehen. Und wenn ich einen Menschen sehen will, gehört das absolut dazu, eine andere Person sehen möchte. Es gehört dazu, dass ich mich ein Stück für die andere Person öffne, sie wirklich wahrzunehmen, sie wirklich zu verstehen und vielleicht auch nachfrage, wer bist du denn? Und genau diese Dinge, wie es mit einer Person funktioniert, so ist es mit der Bibel eigentlich auch. Man braucht eine gewisse Güte, eine gewisse Sympathie, eine gewisse, wie soll ich sagen, Vorschussvertrauen, um sich der Bibel zu nähern. Es braucht eine gewisse Zeit, bis ich die Bibel wirklich kennenlerne. Und eine Person lernst du kennen, dass du einen gewissen Weg mit ihr gegangen bist. Über verschiedene Situationen, verschiedene Tiefen, verschiedene Höhen, einen gewissen Weg mit dieser Person gegangen bist. So lernst du die Person auch von verschiedenen Seiten kennen. Und genauso ist es auch mit der Bibel. Die Bibel ist nicht einfach optimal zu studieren, einfach du sitzt im Studierzimmer und lernst sie kennen. Das ist auch gut, das ist vollkommen super, ja? Die Bibel lernst du vor allen Dingen kennen, wenn du mit ihr durch die Höhen und Tiefen deines Lebens gehst. Und du wirst es dann merken, vielleicht auch irgendwann, du liest einen Text nach 5, nach 10 Jahren wieder, der sagt dir etwas vollkommen anderes. Warum? Weil du dich verändert hast und auch da ein lebendiger Gott dahinter steckt, der vielleicht was ganz anderes zu dir sagen möchte. Aber gerade so geht es in die Breite. Wenn du einen Psalm hast, dann hast du vielleicht eine Aussage A, aber es ist auch möglich, dass Gott ihn gebraucht, eine Aussage B zu dir sprechen zu lassen. Und gerade so entsteht die Fülle. Gerade so entsteht die Fülle. Auch nochmal so ein Bild, wie lerne ich die Bibel weiter kennen? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich glaube, diese Bilder sind sehr, sehr hilfreich, um mit angemessenen Erwartungen in einer angemessenen Art und Weise an die Bibel ranzugehen. Zum Schluss möchte ich dir noch eine Art von Bild mitgeben, beziehungsweise die Einladung zu einem Ja. Und zwar der Bibel einfach ein freundschaftliches Ja zu geben. Ich glaube einfach, es ist ein Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes. Mir ist es ganz ähnlich passiert, ohne dass ich das wusste und so geplant hatte. Ich hatte mich, wir hatten im Mai 97 neu für den Herrn entschieden, dann ordentlich die Bibel gelesen, hatte auch unheimlich viel umgedacht und Dinge in meinem Leben verändert, mich auch angefangen anders zu verhalten, Gott sei Dank. Dann war ich so 2, 3 Monate unterwegs und dann dachte ich, sag mal Mike, was machst du da eigentlich? Das Ding ist 2000 Jahre alt und älter, das kannst du doch nicht machen. Ich war gerade ganz schlauer Student der Betriebswirtschaftslehre in Göttingen und dachte, aber irgendwie war es jetzt auch nicht schlecht und irgendwie gut, was machst du denn jetzt? Und dann dachte ich mir, doch, ich vertraue, ich werde es einfach ausprobieren. Ich werde das weiter tun, ich werde es einfach ausprobieren und nach einer Zeit gucken, ob das Ausprobieren berechtigt war. Und es gibt einen ganz interessanten Vers, zwei Verse, die Jesus sagt, Johannes 7, 16 und 17. Ich lese euch das mal vor. Da heißt es, Jesus, man wundert sich über Jesus, dass Jesus so gescheit über die Schriften des Alten Testamentes spricht. Da heißt es dann, da antwortet, man äußert das gegenüber, wie kann das sein, der hat das doch gar nicht gelernt. Und er sagt, da antwortete ihn Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht meine, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wenn jemand seinen Willen tun will, dann wird er merken, aus welcher Quelle das kommt. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, weil es in der Tat verrückt ist, auf 2000 Jahre alte Schriften und älter sein Leben aufzubauen. Es ist nur dann nicht verrückt, wenn Gott wirklich der Urheber ist. Und in diesem Vers steht es, dass Jesus selber sagt, wenn du wirklich tun willst, was Gott will, und mit diesen Worten, diese Worte zu tun, wirst du merken, was der Ursprung dieser Worte ist. Und genau das habe ich dann auch erlebt. Genauso dann habe ich die Bestätigung erlebt, ja, das ist wirklich dein Wort. Ich habe gemerkt, da ist ein uralter Abraham, der Mann ist ungefähr vor 3.500 Jahren einzuordnen, also wirklich ein bisschen voraus, Mann einer orientalischen Kultur aus der Antike, hallo, ich als moderner Mensch, würde man säkular, wissenschaftlich denken, das kann ja gar nicht gehen. Ne? Und ich merke, wie Gott mir in ihm etwas von mir zeigt, wie es lebendig ist uns, weil es Worte von ihm sind. Zum Schluss will ich dir ein Glaubensbild mitgeben. Wahrscheinlich hast du genau dasselbe dabei wie ich, eine Hand, ich hoffe sogar zwei. Und auf diese Hand will ich mit dir jetzt gerade mal so ein bisschen schauen. Was kann diese Hand? Diese Hand kann schreiben. Diese Hand kann sich auch, im Falle eines Falles, ich laufe die Treppe runter und, ups, ein Glück, ich habe mich am Handlauf nochmal festgehalten. Da hat die Hand mich geschützt. Mit der Hand habe ich auch immer einen Hammer dabei. Ja? Ich habe immer einen Hammer dabei. Mit der Hand kann ich auch Zeichen geben, so wie, hallo Astrid oder nein Astrid, nein, würde ich ja nicht tun, ne? Spaß beiseite. Aber man kann also auch gewisse Zeichen geben, ne? Oder Mensch, gut gemacht am Schlagzeug, Tim, ne? Danke, gut gemacht. Und auch deine Hose finde ich heute wirklich top. Es gab einen Gottesdienst, habe ich da mal auf Bezug genommen, ein kleiner Lacher, genau. Oder es gibt richtig, dass manche das können, dass sie richtig reden können, Gebärdensprache, ja, dass es wirklich möglich ist, mit den Händen zu sprechen, dann mit den Händen zu essen oder auch mit den Händen in der Art zu sprechen, da sag ich mal Zärtlichkeit auszudrücken. Wow, was kann man mit der Hand nicht alles tun? Und dieses Werkzeug, was der Herr so milliardenfach in Serie genommen hat, ne, dieses Werkzeug hält man auch eben locker 80 Jahre, zum Teil auch länger. Wenn es kaputt geht, dieses Werkzeug, repariert es sich im Blick auf viele Verletzungen auch selber. Bei ein paar Dingen muss operiert werden, aber auch dann gibt es einen Heilungsprozess. Ein sehr anspruchsvolles Werkzeug, was sich sogar selber repariert. Einsetzbar, gut bei minus 40 Grad, nicht zu lange ohne Handschuh, aber immerhin möglich. Oder auch bei plus 90 Grad, 100 Richtung Sauna oder so, funktioniert die Hand immer noch besser, noch gut. Können viele Werkzeuge nicht mithalten, bei diesen Temperaturschwankungen noch zu funktionieren, sich selbst zu reparieren und derartig breit zu funktionieren. Und dann wirklich umweltfreundlich, klimamäßig neutral wirklich auch zu arbeiten. Ein Top-Werkzeug. Wenn du das bauen könntest, ne? Hättest du gute Chancen, bei Zeiten der reichste Mann, die reichste Frau dieser Welt zu werden, ja? So, nun kommt der Punkt. Wenn Gott so fähig ist, so etwas Brillantes zu schaffen, das zu tun, in milliardenfacher Serie, wird er es dann schaffen, mit dieser Hand die Buchstaben so auf ein Papier, eine Lederhaut, ein Papyrus zu bringen, wie er das möchte. Was ist das Größere? So ein Kunstwerk zu schaffen, oder durch dieses Werkzeug, Kunstwerk, die Buchstaben so auf ein Papier zu bringen, wie er das möchte. Ich glaube, er hat es geschafft. Er hat diese Bibel geschaffen. Ich habe sie an vielen Stellen, nicht an vielen, aber an einer ganzen Reihe von Stellen auch nicht verstanden. Das darf so sein, wie das Bild einer Person, dass es dauert, eine Person kennenzulernen. Aber es ist Gottes gute Gabe, die wir brauchen. Ja, ich möchte dich dazu ermutigen. Und ich mache jetzt noch einen ganz kleinen Schnelldurchlauf dieser Aspekte, die ich genannt habe. Das Erste, die Bibel ist unverzichtbar. Trost, Weisung, dass sie dir erklärt, wie die Welt funktioniert, dass sie sagt, wer Jesus ist und nicht nur eine Meinung ausdrückt und so weiter. Die Bibel ist unverzichtbar. Es ist ein Problem, dem wir uns stellen müssen, wenn es noch ein Problem für dich ist. Gottes gute Gabe für dich. Das Zweite, Die Bibel ist eine Auswahl. Da haben nicht irgendwelche Leute mal losgeschrieben und das hat man dann gesammelt, sondern Gott hat ausgewählt und hat zusammengestellt, damit etwas entsteht, was wir brauchen. Die Bibel ist heilig. Eine gute Sache, sie so zu sehen. Eine heilige Schrift. Wenn ich den Begriff heilig ein bisschen reflektiere, kann ich vieles ableiten, was mir hilft, wie es gut ist, mit der Bibel umzugehen. Es ist gut, die Bibel wie eine Person zu sehen. Es ist nicht einfach ein Geschichtsbuch, ein Rechtsbuch oder sonst irgendwas, sondern es ist wie eine Person, die es gilt, kennenzulernen und die unverzichtbar ist, wenn du mit Gott leben möchtest. Und schließlich, ich möchte dir empfehlen, dem Herrn oder der Bibel ein gewisses Grundvertrauen zu schenken. Ja, ich glaube, es ist Gottes Wort. Auch wenn ich es an vielen Dingen, vielleicht Stellen noch nicht sehen kann, da kommt es mir widersprüchlich vor. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass, wie können denn die Mauern von Jericho oder einfach einfallen und so weiter. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich würde dir einfach das Raten empfehlen. Investiere dieses Vertrauen und warte über die Zeit, wie Offenbarung wächst, wie du Dinge verstehst und vielleicht Dinge auch glauben kannst. Dafür ist die Bibel da, dein Glauben zu stärken, dir zu helfen, dass du dein Leben mit ihm, Jesus Christus, bewältigen kannst. So sei gesegnet, dass das zunehmen kann in deinem Leben. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, so eine Minute. Wir werden so ein bisschen instrumentale Hintergrundmusik haben und lass das nochmal auf dich wirken. Wie geht es dir mit der Bibel? Kannst du etwas aus dieser Predigt mitnehmen für deine Beziehung zur Bibel? Willst du vielleicht vor Gott etwas festmachen? Stimmt, Herr, da vertraue ich dir mehr. Oder zu sagen, Herr, bitte, stimmt irgendwie, ja, hilf mir, das tiefer zu verstehen, dass diese Beziehung zur Bibel in deinem Leben zunehmen kann. Amen.